ist jetzt so. Katrin, wir leben in verrückten Zeiten. Okay, das wissen wir, sonst gäbe es diesen Podcast ja nicht. Aber mir ist ein neuer Trend über den Weg gelaufen. Also darüber muss ich mal kurz mit dir reden. Aber allem voran, bist du ein Swiftie?
Ich bin schon mal stolz, dass ich weiß, was das ist. Und ich glaube, es wundert keinen, wenn ich Nein sage. Also ich habe nichts gegen sie. Also es gibt ja viele Künstler, gegen die habe ich wirklich was. Aber ich finde sie nett. Ich verstehe den Hype überhaupt nicht. Das ist halt so trivialer Pop. Und wenn du mir was vorspielst, ich wüsste nicht, ob das Taylor Swift, Katy Perry oder jemand anderes
Inge Meisel ist.
Inge Meisel, ja. Klingt immer alles gleich.
Okay.
Nett, aber gleich.
Ja. Okay, gut. Das ist ja ehrlich. Also ich muss ja gestehen, ich glaube, ich bin nicht mehr so weit davon entfernt, ein Swiftie zu sein. Also es könnte sein, dass ich auf Spotify das eine oder andere Album von Taylor Swift zuletzt etwas intensiver gehört habe und auch ziemlich gut fand. Aber des einen musikalische Leidenschaft ist des anderen Betrugsmasche. Aha. Hast du schon mal vom sogenannten Swift-Phishing gehört?
Nee.
Dabei handelt es sich um eine, ja, ich sag mal, Betrugsmethode in ganz dicken, fetten Gänsefüßchen, bei der Menschen vorgeben, ein Fan von Taylor Swift zu sein, um romantischer, anständiger und attraktiver auf Dating-Apps oder im echten Leben rüberzukommen. Ja, Swift-Fans dieser Welt vereinigen sich mittlerweile und so kursieren auch bereits die ersten niedergeschriebenen Abwehrstrategien, die man anwenden sollte, sobald auch nur der Hauch eines Verdachts besteht, dass man gerade geswift-fischt wird oder wurde. Demnach soll man ganz spezifische Fragen stellen, die wirklich nur ein echter Taylor Swift-Fan beantworten kann. Zum Beispiel, welche Ära gefällt dir am besten? Wie stehst du zu Kanye West, ihrem Erzfeind und so weiter? Und sollte man am Ende aber doch alle Red Flags nicht gesehen haben und auf einen bösen Swift-Fischer reingefallen sein? Gut, im allerschlimmsten Fall wird ein Herz gebrochen, aber mehr kann da eigentlich nicht passieren. Aber soweit sind wir schon. Menschen geben vor, eine Kunst zu mögen, die sie eigentlich nicht mögen.
Vielleicht hätte ich dann doch Ja sagen sollen.
Es hätte dich aber romantischer, netter und sympathischer ja, im echten genau. Leben wirken lassen.
Aber bei den Fragen wäre ich mir dann schon wieder raus.
Ja.
Ich weiß, sie ist blond.
Wir brauchen das nicht vertiefen. Du hast deine Position ausführlich untermauert, aber ja, geswift-fischt oder Swift-Fishing.
Ja, schön.
Die neue romantische Betrugsmasche da draußen.
Oh Gott, oh Gott. Aber es lässt sich ja durchaus noch verkraften.
Ja.
Nicht so die Betrugsmasche, über die wir heute sprechen wollen bzw. sprechen müssen, denn sie ist brandgefährlich und aktueller denn je. Und sie ist auch eine logische Fortsetzung unseres Gesprächs mit dem Journalisten Sebastian Meineck, mit dem wir vor einigen Wochen über bildbasierte sexuelle Gewalt gesprochen haben. Seinerzeit ging es um die Folgen von privat pornografischem Material, das ohne Zustimmung von Beteiligten auf einschlägigen Pornoplattformen landete. Heute geht es um die Folgen, wenn sehr private und nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Inhalte Grundlage einer Erpressungsoffensive sind.
Ja, und zu diesem Zweck möchte ich dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal kurz auf ein Gedankenspiel einladen. Also stell dir vor, du bist ein Teenager, smart, beliebt, hast dein ganzes Leben noch vor dir. Du genießt die unbeschwerten Tage mit deinen Freunden, träumst von deiner Zukunft und verbringst, wie alle in deinem Alter, viel Zeit online, wo du halt neue Menschen kennenlernst. Eines Abends erhältst du eine Nachricht von einem Mädchen in deinem Alter. Ihr versteht euch auf Anhieb gut und beginnt regelmäßig zu chatten. Die Gespräche werden immer persönlicher und irgendwann tauscht ihr nicht nur harmlose Party- und Urlaubsbilder aus, nein, auch Nacktfotos mischen sich darunter. Und zwar die der etwas pikanteren Art. Oder noch schlimmer, du lässt dich dazu überreden, eindeutig sexuelle Handlungen vor der Kamera zu verrichten. Und dann ganz plötzlich kippt die Tonlage deines Gegenübers und es heißt auf einmal, zahl mir eine ordentliche Stange Geld oder ich veröffentliche deine Bilder auf allen Social-Media-Plattformen und schicke sie obendrein an deine Familie und Freunde. Dein Herz rast, dein Puls schießt in die Höhe, du bist verzweifelt und weißt nicht, was du tun sollst. Du schämst dich so abgrundtief, dass du am Ende zahlst, in der Hoffnung, dass der Spuk damit vorbei ist. Ist er aber nicht. Es kommen immer weitere Geldforderungen und es wird immer mehr Druck aufgebaut. Und dann irgendwann, ja, implodierst du förmlich. Kompletter seelischer Kurzschluss und dein einziger Ausweg ist der Suizid. Das ist die Geschichte von Murray Dowie und die Geschichte von James Woods und die Geschichte von Jordan DeMay und die Geschichte von zahlreichen anderen Jugendlichen, die einen Moment der Leichtsinnigkeit mit ihrem Leben bezahlt haben.
Ja, es sind persönliche Schicksale, die dieselben Abgründe durchlaufen mussten, die sich auftun, wenn man Opfer von Sextortion wird. Sextortion ist ein Begriff, der vielleicht nicht allen HörerInnen bekannt ist. Er setzt sich zusammen aus den Worten Sex, obvious, und Extortion, Erpressung. Den Vorgang hast du ja schon anschaulich erklärt. Es werden sich Menschen ausgesucht, die auf Social Media aktiv sind und einige FollowerInnen haben. Dann wird geflirtet. Es werden Nacktfotos irgendwann ausgetauscht. Und von angreifender Seite sind es meist gefakte Bilder. Und sobald die Opfer ihre Bilder im Austausch geschickt haben, dann beginnt die Erpressung. Es wird Geld gefordert und gedroht, die Bilder an alle FollowerInnen zu schicken. Ein Angriff auf die Sexualität ist immer ein sehr intimer Angriff. Die Scham bei den Opfern ist meist so hoch, dass die TäterInnen gar keine Gefahr laufen, angezeigt zu werden. Deshalb sind auch alle Zahlen, die wir heute zu diesem Phänomen präsentieren, mit großer Vorsicht zu verstehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist.
Katrin, du sprichst von einem Phänomen. Was ist denn das Phänomenale daran? Die Masche an sich kann es ja nicht sein. Also das Erpressen von Menschen mit kompromittierendem Content, so blöd es klingt, hat es ja im Grunde schon immer gegeben. Also ich will jetzt nicht sagen, das älteste Gewerbe der Welt, aber auch nicht weit davon entfernt. Ja, und gleichzeitig präsentieren sich die Ermittlungsbehörden und Beratungsstellen aktuell in erhöhter Alarmbereitschaft, worauf wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen werden. Aber nochmal die Frage, woher kommt diese neue Dynamik? Woher kommt das Phänomenale?
Ja, also das hat sich schon eine ganze Weile steil bergauf entwickelt. Meine Vermutung ist, dass die Akzeptanz des digitalen Flirtens inzwischen so weit verfestigt ist, dass man gar nicht mehr hinterfragt, wenn man über diesen Kanal jemanden kennenlernt und auch noch Bilder austauscht. Mhm. Und mit steigenden Nutzerzahlen von Social Media und den entsprechenden Kanälen nehmen eben auch so diese verschickten Sexbilder zu. In der Statistik sind es zwei große Booster für Sextortion. Erstens Corona und zweitens künstliche Intelligenz.
Ach, da ist er wieder.
Ja, genau. Unsere alten Bekannten, die bei fast jedem kriminellen Trend als Brandbeschleuniger dienen. Aber schon vor Corona gab es dramatische Statistiken. Laut der British National Crime Agency sind die Meldungen über Sextortion in den ersten 6 Monaten des Jahres 2018 um 55% gestiegen. Und wenn du dir dann noch vorstellst, dass Corona einschlägt, die Menschen zu Hause sind, emotional verunsichert, alleine und ja mit einem gesellschaftlichen Leben, was für den Moment fast komplett ins Digitale gewandert ist, dann kann man sich den Impact kaum ausmalen. Laut Europol macht die Masche 2020 bereits 10% der gesamten Cyberkriminalität aus. Und das BSI hat Sextortion zu den Top 3 Bedrohungen im Jahr 2023 ernannt. Interessant finde ich, dass die Opfer eher jung und männlich sind. Seit Pandemiebeginn waren laut einer Studie der Florida International University mit über 2000 Befragten 2,3% der Frauen und gar 4,5% der Männer von Sextortion betroffen. Die Polizei nennt es in den Medien sogar den Enkeltrick für junge Männer.
What?
Ja. Hierzu gibt es auch einen Artikel auf heise.de. Und ich habe gewagt, in die Kommentarspalte zu schauen.
Mutig.
Kennst du die Kommentarspalte unter Heise-Artikeln?
Ich hätte, nein, ich weiß, dass es da welche gibt. Und
also
so
normalerweise
wie du fragst,
nicht reinschauen. Also da ist wirklich nur Müll zu finden. Ich habe es jetzt mal getan und ich sag dir, das habe ich nicht erwartet. Wobei es auch erklärt, warum die Dunkelziffer zu hoch ist. Wenn dies die Aussagen sind, die man als Betroffener zu hören bekommt.
Okay, ich sitze.
Also so von deine Sexfotos kann doch ruhig jeder sehen und der Klassiker, stell dich nicht so an, wo ist das Problem? Über verklag die doch einfach wegen Urheberrecht. Ja. Bis hin zu mach mehr Sport, dann ist dein Körper dir auch nicht mehr peinlich.
What?
Und es gab auch nichts anderes, es gab nur solche Kommentare. Und
ich dachte, auf heise.de vereint sich der freundliche Nerd von heute.
Nein.
Okay, gut. Eines Besseren belehrt worden.
Die sind irgendwie woanders. Die sind vielleicht auf Stack Overflow oder so. Aber auch als wenn es das einzige Problem ist, dass man auf den Fotos gut aussieht. Das ist so dermaßen vorbei an der Verletzung der Intimsphäre. Also es ist gruselig.
Ja. Ja, diese Zahlen erklären aber auch, diese Zahlen, die du eben genannt hast, weshalb Organisationen aller Art sich zu dem Thema positionieren. Von Opferhilfeorganisationen wie der Weiße Ring bis hin zu Versicherern über Polizei und Politik. Das Thema hat die Wahrnehmungsschwelle passiert. Man könnte sich fast schon darüber freuen, wären die Möglichkeiten dagegen vorzugehen nicht so verdammt schwer, teilweise aussichtslos.
Ja, und die Folgen so fatal.
Ja, und das führt uns in den Maschinenraum, einer der perfidesten Methoden der bildbasierten sexuellen Gewalt. Über die Folgen von privatpornografischem Inhalt, der ohne Zustimmung von Beteiligten auf den einschlägigen Plattformen, wie du es vorhin genannt hast, landet, das hatten wir ja an dieser Stelle schon besprochen. Und für alle, die es interessiert, die Folge heißt einmal Pornomaschinenraum und zurück. Im Falle von Sextortion haben wir es mit einer anderen Qualität zu tun. Ich will nicht sagen, dass es schlimmer ist, aber bei ersterem, also ne, dem Thema, wenn das ohne Zustimmung irgendwo im Netz kursiert, da haben ja Betroffene immerhin noch die Möglichkeit, juristisch dagegen vorzugehen. Es gibt ja auch Meldemöglichkeiten bei den Plattformen. Sextortion wiederum basiert auf einer Tage- bis wochenlangen psychischen Manipulation, die du erst bemerkst, wenn es zu spät ist. Es ist diese psychologische Gewaltspirale, die einem wirklich Angst machen sollte. Zudem sind die TäterInnen in Ländern aktiv, in denen ein direkter Zugriff kaum bis gar nicht möglich ist. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wir haben es eingangs schon umrissen. Der Modus operandi ist in den meisten Fällen sehr ähnlich. Es beginnt in der Regel ganz harmlos als unverfänglicher Flirt, meistens auf einer Social-Media-Plattform wie Facebook oder Instagram. Weniger auf Dating-Apps oder dergleichen, denn der direkte Zugang zu den Kontakten einer Zielperson ist für die ErpresserInnen ja der entscheidende Hebel. Ja, und die Erpressung funktioniert ja nicht zuletzt eben durch das Spiel mit der Angst und Scham einer Person. Die Vorstellung, dass Freunde, Verwandte, Eltern, Arbeitskollegen Content erhalten könnten, der dich im erotischen Kontext zeigt, das ist ja ein kaum aushaltbarer Stressfaktor.
Ja, definitiv. Und hier zukommt, dass die Täter oft gut vorbereitet sind und diese detaillierten Informationen über das soziale Umfeld ihrer Opfer gesammelt haben, die Opfer ja dann auch eigentlich selbst auf Social Media preisgegeben haben. Die Informationen nutzen sie, um die Drohung glaubhaft und einschüchternd zu machen. Häufig werden auch Screenshots von Freundeslisten und Verwandten gemacht, um die Drohung zu unterstreichen und zusätzlich Druck aufzubauen. Die Opfer sind in der Regel so verängstigt und beschämt, dass sie den Forderungen der Erpresser nachgeben, in der Hoffnung, dass das kompromittierende Material nicht veröffentlicht wird. Leider bleibt es oft nicht bei der einmaligen Zahlung. Die Täter verlangen immer wieder Geld und treiben die Opfer in eine ausweglose Situation. Natürlich erfolgt das Ganze unter falschen Identitäten. Das erklärt sich ja schon fast von selbst. Und auch hier ist wieder alles möglich. Es bedarf da auch keiner tiefen Erklärung, glaube ich. Nur so viel: Deepfakes sind gern gesehen und ein gern eingesetztes Tool. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, ein Fake-Profil zu erstellen.
Ja, Stockfotos nutzen halt nur noch Anfänger.
Das stimmt. Doch bevor es zu der eigentlichen Erpressung kommt, wir waren ja immer noch beim Modus operandi, wird erstmal ordentlich Süßholz geraspelt. Es wird Vertrauen aufgebaut, Nähe vorgegaukelt und Intimität. Tja, und dann passiert das, was eigentlich nicht passieren darf, sich im hormonellen Chaos aber dann doch Bahn bricht. Nacktfotos und Videos wechseln den Besitzer.
In den meisten Fällen ist das ja auch eine sehr einseitige Angelegenheit, denn das Opfer selbst bekommt selten bis gar keine Bilder zum Tausch. Und wenn doch, dann kann man davon ausgehen, dass sie gefälscht oder gestohlen wurden.
Ja, das stimmt. Und wir hatten ja auch auf There's an Eye for That gesehen, dass es ja auch ganze Flirt-AIs gibt und Profil-AIs. Also man kann sich da wirklich aus einem riesen Werkzeugkoffer bedienen.
Ja, Pick-up-Line-Generatoren.
Stimmt.
ChatGPT.
Ja, der war auch gut. Ja, aber selbst wenn ein weltweiter Zugriff und eine Bestrafung möglich wäre, wen würde diese Bestrafung dann treffen? Die Menschen, die diese Erpressung durchführen, sind bei weitem keine skrupellosen VerbrecherInnen, die es nur auf die Kohle abgesehen haben. Hierhinter steckt Menschenhandel in ganz großem Stil. Die Opfer werden durch gefälschte Jobangebote gelockt, dann werden ihnen die Pässe abgenommen und sie werden in Bürokomplexe eingesperrt. Darauf folgt dann Zwangsarbeit und Folter unter Umständen, die wir uns kaum ausmalen können. In langen Arbeitstagen müssen sie Scammer Drehbücher abarbeiten und Menschen auf der anderen Seite des Globus abzocken. Jeder Fall betrifft mehrere Länder und Kontinente. Im Oktober 2023 berichtete Interpol von einem Fall, in dem mehrere ugandische Staatsbürger nach Dubai und dann nach Thailand und schließlich nach Myanmar gebracht wurden. Ja, dort wurden sie dann gezwungen, an einem Online-Betrugsplan für Banken mitzuwirken. In einem anderen Fall wurden 40 malaysische StaatsbürgerInnen nach Peru gelockt und gezwungen, Telekommunikationsbetrug zu beginnen. Ja, und im vergangenen Jahr retteten lokale Behörden in Myanmar Opfer des Menschenhandels, die aus 22 verschiedenen Ländern stammten. Ja, umso schwieriger ist es, diese Strukturen zu finden und aufzubrechen.
Boah, das ist ganz schön harter Tobak.
Hm.
Wie krass organisiert das sein muss.
Ja.
Allerdings muss man der Vollständigkeit halber sagen, es sind nicht nur Zwangsstrukturen, auf denen Sextortion basiert. Also viele verdienen damit, so traurig es klingt, ihr täglich Brot und das ihrer Familien gleich mit. Freiwillig. Wie beim Romance-Scamming, das ja vor allem in Ghana und Nigeria weit verbreitet ist. Und daher wundert es wenig, auch weil die Betrugsmaschen ähnlich sind, dass diese Länder auch Drehkreuze der internationalen Sextortion-Maschinerie darstellen. Dazu zählen auch die Elfenbeinküste sowie einige südostasiatische Länder wie etwa die Philippinen. Die Opfer, die sie ins Visier nehmen, sind oft männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, so wie unsere drei eingangs genannten Protagonisten. Eine sehr aktuelle Studie aus diesem Jahr zeigte zudem auf, dass LGBTIQ+-Personen ein besonders hohes Risiko haben, Opfer von Sextortion zu werden. Dabei gilt, je jünger, desto gefährdeter. Das gilt übrigens auch für die Täterrolle. Personen im Alter von 18 bis 34 Jahren haben die höchsten Raten von Opfer- und Tätererfahrungen von Sextortion.
Mhm.
Allein im Zeitraum von Oktober 2022 bis März 2023 beobachtete das FBI einen Anstieg der Meldungen zu finanziell motivierten Sextortion-Vorfällen, die Minderjährige betrafen, im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um mehr als 20%. Es geht auch noch weiter übrigens. Zwischen Oktober 2021 und März 2023 erhielten das FBI und Homeland Security Investigations, das ist eine Ermittlungsbehörde des US Department of Homeland Security, über 13.000 Berichte über Sextortion von Minderjährigen. Die Sextortion betraf mindestens 12.600 Opfer, hauptsächlich jung, und führte zu mindestens 20 Suiziden. Wie gesagt, das sind nur Zahlen, die die USA betreffen.
Boah.
In Deutschland ist das Thema natürlich auch längst angekommen. Darüber haben wir ja gesprochen. Die Organisationen stellen sich mit Beratungsinhalten auf. Und das ist schon interessant, finde ich, denn jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen. Klar, man hat hier und da mal was gelesen, da kam mal was vom BSI oder vom BKA. Aber dieses Flächendeckende, also Meerkulpa, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wie war das bei dir?
Ja, mir geht das ganz genauso. Dabei sieht ja die Lage in Deutschland gar nicht anders aus.
Hm.
Die Deutsche Presseagentur hat eine Umfrage unter den Landeskriminalämtern durchgeführt, denn es gibt gar keine bundesländerübergreifende Statistik, wahrscheinlich, weil Polizei ja Ländersache ist. Die Umfrage bestätigt, dass auch in Deutschland tausende Menschen mit Nacktbildern oder intimen Videos erpresst wurden. Die Fälle von Sextortion haben sich massiv erhöht. Während es im Jahr 2021 noch 1804 Anzeigen gab, stieg die Zahl im Jahr 2022 auf 3424 Anzeigen. Das ist ein Anstieg von circa 89%.
Wow.
Also wir haben hier definitiv Handlungsbedarf und auch Aufklärungsbedarf.
Das ist ein sehr guter Punkt. Lass uns mal den Teil mit dem obligatorischen Mehrwert für unsere HörerInnen so ein bisschen schwenken. Leider haben wir nicht das Patentrezept für die Zerstörung von Verbrechersyndikaten mit Schwerpunkt Menschenhandel. Das wäre ein gutes Businessmodell, muss ich sagen. Aber den Betroffenen auf der anderen Seite möchten wir natürlich ein paar Tipps und Vorgehensweisen an die Hand geben. Ja, also erstmal ganz, ganz banal. Ich fühle mich jetzt so wie beim Swift-Phishing.
Ja, genau.
Hier ist so der kleine der Handlungsplan, wie man sich wehrt. Aber natürlich, es ist total obvious. Freundschaftsanfragen von Fremden grundsätzlich nicht annehmen. Da kann auch, es muss nicht immer um Sextortion gehen. Malware kann ja auch tatsächlich darüber verteilt werden. Konten, wenn es geht, auf privat einstellen. Ja, so wenig Infos wie möglich preisgeben. Besonders wichtig, wenn andere Personen, und das kennen wir ja auch aus dem Romance-Scamming, auf der einen Plattform anfangen und dich versuchen, auf eine andere zu schwenken, meistens einen privaten Messenger und immer die Webcam überkleben.
Ja, das stimmt. Also ich finde diese Tipps, ich habe die auch, ich glaube das BMI und ich glaube ganz viele andere haben auch so diese Tippliste veröffentlicht. Ich finde die auch sinnvoll, aber andererseits, so funktioniert Social Media ja gar nicht. Es ist doch toll, wenn man über diese Plattform auch mit neuen Leuten und in Kontakt kommt, die vielleicht die gleichen Hobbys haben oder ja, es geht ja darum, in Kontakt zu kommen.
Ja, es geht auch nicht darum, Menschen unter Generalverdacht zu stellen, eben aber auf bestimmte Muster zu achten,
ja, das stimmt,
die, wie wir es ja gerade gehört haben, sich drehbuchartig dann auch abspielen und da so ein bisschen sensibilisiert sein. Aber natürlich, wir können es nicht vermeiden, manchmal fällt das Kind in den Brunnen.
Ja.
Man hat im Eifer des Geschäfts, im Eifer des Geschäfts, nein, des Gefechts, dann doch was geteilt. Ja, was macht man denn dann, wenn es passiert ist? Also ich würde mal sagen, auf keinen Fall zahlen, ne?
Nee.
Denn du unterstützt damit ja dann leider auch ein perfides Geschäftsmodell, so blöd das dann klingt.
Das stimmt.
Auf jeden Fall bei der Polizei melden. Darüber werden wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen. Beweise sichern, ganz, ganz wichtig, den kleinen Forensiker in sich aktivieren und ganz ehrlich, das nicht runterschlucken. Sofort irgendwie Vertrauenspersonen suchen, sich auf jeden Fall irgendjemandem mitteilen, nicht alleine damit bleiben, weil du bist schon in so einer psychischen Abwärtsspirale. Da muss man sich dann irgendwie rausfischen. Falsches Wort. Aber ja, Katrin, jetzt mal, lass mal hier, wenn es schon heute die Stunde der Gedankenspiele ist, angenommen, dir passiert das.
Also ich habe jetzt so ein Sexbild von mir mit
kompromittierender Pose geteilt. So, du wirst erpresst. Mhm. Ja, das Ganze geht. Ich meine, du bist hier im Gemeinderat tätig. Du bist manchmal auch als Impulsgeberin tätig. Du bist Beraterin. Du bist auch Dozentin. Also du hast ja ein bisschen was zu verlieren, Katrin.
Absolut. Ach so,
und du hast ja auch noch Kinder und Freunde.
Ja,
und
ja, auch Bekannte. Die Beziehung. Ne?
Also ich glaube, also da ist schon ein bisschen was auf dem Spiel.
Mein Freund das nicht so cool finden würde, wenn ich fremden Typen Bilder.
Was wäre schlimmer, die Erpressung oder dass du es vorher gemacht hast? Das ist ein anderes Thema. Aber jetzt mal rein theoretisch. Würdest du zur Polizei gehen?
Ja, schwierige Frage, ne? Ich kann es echt nicht sagen. Also wahrscheinlich nicht direkt, sondern erst, wenn ich den Schock verdaut habe. Zuletzt war ich bei der Polizei, war ich mit Portemonnaie, weil es mir geklaut wurde. Und ich sag dir ganz ehrlich, es war zum Glück kein Geld drin und ich brauchte auch diese Strafanzeige, um meinen Führerschein neu beantragen zu können. Wenn ich das nicht gebraucht hätte, weiß ich nicht, ob ich mir den Aufwand gemacht hätte, zur Polizei zu gehen. Weil es ist ja auch wieder sowas. Ja, man ist ja auch ein bisschen selbst schuld, ne? Also auch gerade, wenn man so ein Sexbild macht.
Klingst du wie so ein Heise-Kommentator.
Ja, das stimmt. Aber man fühlt sich ja. Man fühlt sich ja selbst schuld. Also selbst wenn man nicht selbst schuld ist, man fühlt sich ja, dass man irgendwie was Doofes gemacht hat. Ich weiß, man sollte wegen der Statistik zur Polizei gehen. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Vielleicht, wenn das Setting anders wäre. Weißt du, wenn das nicht so eine Amtsstube mit Polizistin-Uniform wäre? Wenn das so ein...
Was ist denn mit Online-Wache?
Ja, das würde ich, glaube ich, am ehesten machen.
Ja?
Ja.
Okay. Das heißt, es ist eher so diese soziale Interaktion, die dich hemmt. Ich habe innerhalb der letzten 12 Monate auch zweimal Kontakt mit der Polizei gehabt. Einmal Handy verloren und einmal habe ich mit Karacho so einen Poller umgefahren. Vor der Polizeiwache. Wie dumm kann man sein? Also bin ich, klar, ist man natürlich als aufrichtiger Bürger reingegangen. Ich wollte ja nur kurz Bescheid geben, ich habe hier was angefahren. Nee, es mündet in einer Selbstanzeige, aber es ist nie was gekommen. Aber ich kann dir recht geben, es waren zwei verschiedene Polizeidienststellen und ja, du kommst rein, hier neulich erst, da hat mich eine unfassbar grimmige, noch relativ junge Polizistin begrüßt, wirklich so mit den Worten, ja, was wollen Sie? Und einem Blick, der mir sagt, so, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust auf dich. Und das andere war eher so ein gemütlicher Seebär.
Ja.
So. Und jetzt frage ich dich ganz ehrlich, so, ist da der Faktor Mensch gegeben oder ist der Faktor Empathie gegeben, dass du dich genau diesen beiden, wo ich sagen mal würde, so Extremtypen, anvertrauen würdest?
Wahrscheinlich nicht.
Weil ich, ganz ehrlich, jetzt habe ich zweimal diese Situation gehabt, so wenn du so begrüßt wirst, so, und du hast jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem, willst du dich da mitteilen?
Auf gar keinen Fall, glaube ich. Also, nee, ich glaube nicht. Also, und dann hast du ja auch noch ausgedruckt deine Nucky-Dye-Fotos da.
Aber der Seebär würde sich freuen, glaube ich.
Ja.
Nein, aber das soll jetzt auch kein General-Bashing werden irgendwie, nee, so. Nur es geht einfach darum, meistens kommst du ja nicht in so ein Etablissement, weil das Wetter so schön ist und du dich darüber diskutieren möchtest.
Ich war übrigens doch nochmal bei der Polizei, weil da hatte ich gar nichts gemacht oder also es war nicht meine Schuld. Nee, ich habe einen Hund gefunden.
Oh.
Das war mein Geburtstag und ich habe einen Hund gefunden. Ich dachte erst, geil.
Geiles Geschenk.
Ja, danke Universum für diesen großen schwarzen Hund. Der ist auch einfach mit mir mitgegangen. Ich habe gedacht, jetzt springen wir ins Auto und der ist ins Auto gesprungen und dann sind wir zur Polizei gefahren, weil ich durfte den nicht mit nach Hause nehmen.
Mhm. Achso, ja gut.
Hat Flo gesagt. Und ja, dann bin ich zur Polizei und habe den Hund da abgegeben, habe noch versucht, so ein bisschen Smalltalk zu machen. So, ja, haha, ich dachte, das wäre ein Geschenk des Universums, weil ich habe ja auch heute Geburtstag. Und sie, aha.
War wahrscheinlich die
ich
gleiche.
Ich nehme mal den Hund.
Mhm. Apropos Smalltalk, versuch mal Smalltalk in einem Bundeswehrkrankenhaus mit so einem diensthabenden ärztlichen oder Offiziersarzt zu machen. Das geht auch immer schön in die Hose, kann ich dir sagen.
Vielleicht ist das die Uniform, sobald man die anhat, dann ist so.
Ja, aber es ist natürlich ein schwieriges Thema und es ist natürlich toll, wenn Opferhilfeorganisationen sich positionieren und ja, sicherlich auch die Ermittlungsbehörden. Aber wie gesagt, am Anfang steht immer das persönliche Gespräch, der ganz persönliche Touchpoint. Ja. Und da müssen die Hürden einfach so niedrig wie möglich gehalten werden. Das ist über der Anzeige eines sexuellen Übergriffs. Mhm. Wenn die zweite Frage ist, was hatten Sie an, dann haben wir ein Problem.
Definitiv. Und deshalb fand ich auch diesen einen Tipp ganz gut, sich anzuvertrauen. Mhm. Also nicht alleine das durchstehen.
Und nicht alleine dann zur Polizei gehen.
Ja.
Zur Not über einen Anwalt. Ne? Anwälte sind natürlich auch dafür da. Und ich denke, da ist auch eine gewisse Sensibilisierung da.
Mhm.
Aber ganz, ganz wichtig. Also es kann jeden treffen, das müssen wir leider festhalten.
Ja.
Es darf einfach nicht, es darf nicht unter den Teppich gekehrt werden, weil damit wird ein System unterstützt, das junge Menschen in den Selbstmord treibt. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Das sind ganz traurige Geschichten. Es gab ja einen Podcast, den werden wir auch verlinken, wo die Geschichte von dem Dewey, glaube ich, geschildert wird, wo du richtig siehst, das haben sie super gut nachgestellt, wie du in eine so eine psychologische Ausnahmesituation binnen Stunden gelangen kannst. Du warst einen Tag vorher noch ein glücklicher Teenager mit einer glorreichen Zukunft. Ja, einen Tag später bist du tot.
Ja, also das ist wirklich schlimm.
Ja. Das erinnert mich auch ein bisschen an den Fall Megan Meyer.
Ja,
erinnerst du dich noch an Megan Meyer?
Ja, sehr gut.
Einer unserer allerersten Fälle. Ich glaube, der zweite Fall oder der dritte. Damals 2006 ein Mädchen, da gab es natürlich noch kein Facebook oder noch nicht so flächendeckend, kein Instagram, aber MySpace war die Plattform der Stunde, die auch binnen Stunden in eine absolut ausweglose Situation gedrängt wurde und sich dann auch leider das Leben genommen hat.
Ja, dann ging es um Cyberstalking.
Mhm, genau. Oder Mobbing.
Cybermobbing.
Stimmt. Ja, am Ende alles gleich scheiße. Gut.
Das stimmt.
Ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Nee, passt auf euch auf.
Ja, passt auf euch auf. Seid nicht zu freizügig im Internet und wir hören uns dann bald wieder.
Mhm.
Und Katrin, du bist jetzt schon am Koffer packen. Ich wünsche dir einen ganz famosen Urlaub.
Ja.
Wir klatschen uns dann ab. Wenn du zurück bist, fahre ich nämlich weg. Und das heißt, es gibt jetzt hier so eine kleine längere Pause, aber wir melden uns natürlich wieder und wünschen euch einen wunderbaren Sommer.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.